der Rechtspodcast der IHK Region Stuttgart. Ja, herzlich willkommen zum neuen Rechtspodcast der IHK Region Stuttgart. Wir wollen heute auf das Wettbewerbsrecht eingehen, hier insbesondere auch auf Webshops und häufige Fehlerquellen für Abmahnungen. Mein Name ist Rainer Simshäuser, ich bin im Bereich Recht und Steuern der IHK Region Stuttgart, betreue unter anderem das Wettbewerbsrecht, das Datenschutzrecht und das E-Commerce-Recht. Bei mir ist heute meine Kollegin Judith Kronberger, mit der ich den Podcast zusammen mache. Ja, vielen Dank, dass du da bist, Judith.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und ja, stell dich doch gerne noch kurz vor.
Ja, mein Name ist Judith Kronenberger. Ich arbeite seit 2012 als Assistenz bei der IHK Region Stuttgart und unterstütze jetzt seit Ende 2020 das Team im Bereich Recht und Steuern. Ja, und in diesem Zusammenhang sind mir schon ein paar Fragen im Bereich IT-Recht, Wettbewerbsrecht aufgefallen und die möchte ich heute gerne beantwortet haben.
Ja, vielen Dank. Dann stell doch gern mal deine erste Frage, mal sehen, was du so alles an Fragen mitgebracht hast heute.
Ja, auf jeden Fall. Also, mir ist aufgefallen, dass es ja schon häufigere Fehlerquellen bei Webshops gibt. Aber was sind deiner Meinung nach denn die häufigsten?
Ja, vielen Dank für die Frage, Jude. Du kommst gleich zum Kern der Sache. Ja, häufige Fehlerquellen liegen immer noch so bei der Widerrufsbelehrung, bei Produktbeschreibungen und Preisangaben. Auch der Klassiker, dass man zum Beispiel fremde Inhalte, Texte von anderen Webseiten kopiert und auf der eigenen Webshop-Seite benutzt. Das geht nicht ohne Nutzungserlaubnis. Das ist dann eine Urheberrechtsverletzung. Also das sind alles noch so Fehlerquellen, die in der Häufigkeit so im zweistelligen Prozentbereich meistens angesiedelt sind. Eher ein bisschen zurückgegangen oder im unteren einstelligen Prozentbereich. Zum Beispiel Fehler beim Impressum oder bei der Datenschutzerklärung. Wichtig ist, dass man sich halt, bevor man ja mit dem Webshop eigentlich an den Markt geht, sich mit den rechtlichen Anforderungen auseinandergesetzt hat, dass man zum Beispiel weiß, man braucht eine Widerrufsbelehrung und dass man weiß, wo die im Bestellvorgang halt aufzutauchen hat. Ja, die muss halt mitgeteilt werden, bevor die Bestellung abgegeben wird, bevor das Geschäft dann abgeschlossen wird. Und auch, dass es dafür zum Beispiel einen Text gibt. Man muss ja nicht eigenkreativ werden, sondern hat hier schon eine gesetzliche Vorlage, die man verwenden kann. Auch bei den Preisangaben gibt es schon einige gesetzliche Vorgaben. Wenn man die beachtet, ist das Risiko, einen Fehler zu machen, auch schon mal etwas reduzierter. Also Information im Vorfeld ist, denke ich, mit das Wichtigste.
Vielen Dank. Aber ist es jetzt nicht schwieriger geworden, abzumahnen? Ich habe gehört, es gibt jetzt ein Gesetz gegen Abmahnmissbrauch. Das soll ja auch Erleichterungen darstellen. Oder wie verhält sich das für den Online-Händler?
Das ist richtig. Kurz zusammengefasst sieht das Gesetz gegen Abmahnmissbrauch oder wie man das auch in der Praxis nennt, Anti-Abmahngesetz, ein teilweises Verbot von Vertragsstrafen und deren summenmäßige Begrenzung vor, sowie auch, dass keine Abmahnkosten unter bestimmten, Situationen verlangt werden können. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht mehr abgemahnt werden kann. Das sollte man nicht falsch verstehen. Es fallen dann gegebenenfalls nur keine Kosten, also klassischerweise die Anwaltsgebühren für die Abmahnung an. Zum weiteren Hintergrund ist es jetzt vielleicht nötig, ein bisschen auszuholen. Also die Abmahnkosten sind in der Regel die sogenannten Anwaltskosten. Ja, die entstehen, wenn die abmahnende Seite einen Rechtsanwalt mit der Abmahnung beauftragt. In der Regel ist das ein Mitbewerber, ein anderer Webshop-Betreiber. Und diese Anwaltskosten kann ein Mitbewerber künftig nicht mehr erstattet verlangen, wenn es sich um Verstöße gegen eine Pflicht zur Kennzeichnung und Information auf Webseiten, Social-Media-Profilen oder Webshops handelt. Also wie schon eingangs gesagt, betrifft das dann diese klassischen Fehlerquellen, zum Beispiel das Impressum fehlt, die Widerrufsbelehrung ist falsch formuliert worden oder Informationen bei Fernabsatzverträgen sind nicht richtig mitgeteilt worden. Oder der Verstoß betrifft die DSGVO. Im Internet dürfte hier dann am häufigsten die Datenschutzerklärung betroffen sein. Aber auch hier, ja, ist dann ein solcher Verstoß nicht abmahnbar, sofern das Unternehmen nicht mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigt. Das ist jetzt bei normalen Webshops in der Regel nicht der Fall. Auch hier nochmal angemerkt, die große Abmahnwelle bei der DSGVO, die jetzt ja auch schon seit, ja, sogar 3 Jahren in Kraft ist, die ist ja nicht eingetreten. Aber Vorsicht, noch ein weiterer wichtiger Punkt. Wirtschaftsverbände, das können jetzt zum Beispiel Verbraucherschutzverbände sein, die auch abmahnen dürfen. Diese Verbände dürfen die ihnen entstehenden Abmahnkosten, wie bisher auch, weiter erstattet verlangen. Also gesagt, diese Erleichterung betrifft jetzt eigentlich nur den Fall, wenn der Mitbewerber, ja, direkt die Abmahnung ausspricht.
Okay, das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Danke dafür. Wie sieht es denn mit der Vertragsstrafe aus? Hat sich denn dahingehend auch grundlegend was verändert?
Ja, bei der Vertragsstrafe sieht es wie folgt aus. Wenn der Unternehmer eine Abmahnung erhält, dann enthält diese eine sogenannte Unterlassungserklärung. Der Abgemahnte wird also verpflichtet, den gleichen Verstoß nicht zu wiederholen. Falls doch, verpflichtet er sich, eine Vertragsstrafe zu zahlen. Also wenn er den beanstandenden Verstoß halt nochmal begeht, dann wird diese Vertragsstrafe fällig. Und nach dem Anti-Abmahn-Gesetz dürfen Mitbewerber keine solche Vertragsstrafe mehr verlangen, wenn erstmalig eine Abmahnung ausgesprochen worden ist, es sich um einen Verstoß gegen Informations- und Kennzeichnungspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr, also Webshops, Webseiten, Social-Media-Kanälen handelt und wenn der Abgemahnte in der Regel weniger als 100 Mitarbeiter beschäftigt. Das ist jetzt beim normalen Webshop ja auch in der Regel der Fall. Da sind ja jetzt nicht 100 Mitarbeiter beschäftigt. Aber das gilt wieder nicht für Verbände. Ja, die dürfen also auch eine Vertragsstrafe weiter aussprechen. Aber diese Vertragsstrafe darf 1.000 Euro nicht übersteigen, wenn es sich um geringfügige Verstöße handelt und wenn das abgemahnte Unternehmen wieder weniger als 100 Mitarbeiter hat. Was dann geringfügig ist, muss erst noch die Praxis bzw. dann die Rechtsprechung zeigen, was darunter zu verstehen ist.
Vielen Dank. Angenommen aber, der Kunde widerruft seine Bestellung. Wer ist denn nach dem Widerruf wofür dann verantwortlich?
Ja, zunächst ist es ja mal schade, wenn etwas bestellt wird und dann wird widerrufen und die Ware zurückgeschickt. Kennen wir natürlich im Onlinehandel, haben wir vielleicht auch alle selber schon mal gemacht. Der Händler ist dann verpflichtet, den Kaufpreis zurückzuerstatten und zwar mit dem gleichen Zahlungsmittel, mit dem ja die Ware auch bezahlt worden ist. Und der Verbraucher muss die Ware natürlich zurückschicken.
Okay, aber wie verhält sich dann mit den Versandkosten? Als Unternehmer würde ich die jetzt nicht gerne bezahlen wollen.
Ja, jetzt sind wir schon etwas tiefer im Widerrufsrecht drin. Also der Verbraucher hat die Rücksendekosten zu zahlen, aber Voraussetzung ist dafür, dass der Händler ihn vor Abgabe der Bestellung darüber auch informiert hat, zum Beispiel in der Widerrufsbelehrung. Das Versandrisiko, also wenn die Ware dann auf dem Versandweg verloren geht, dieses Risiko trägt der Händler. Der Verbraucher muss aber im Zweifel nachweisen, dass er die Ware auch tatsächlich abgesendet hat. Und ja, mit Erhalt des Widerrufs hat der Händler 14 Tage Zeit, den Kaufpreis zurückzuerstatten. Aber er hat ein sogenanntes Zurückbehaltungsrecht, bis auch der Nachweis erbracht wurde, dass die Ware auch tatsächlich abgesendet worden ist oder eben bis er die Ware zurückerhalten hat.
Super, vielen Dank. Kann denn auch der Lieferant Vorgaben in Bezug auf die Preisgestaltung machen? Also nehmen wir mal an, er fordert dann die Einhaltung einer unverbindlichen Preisempfehlung ein?
Nein, das darf er nicht. Preise dürfen dem Händler nicht vorgeschrieben werden. Ausnahmsweise, nur in gesetzlich zugelassenen Fällen, kann der Hersteller die Verkaufspreise festlegen. Zum Beispiel bei Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, Tabakwaren und Arzneimitteln. Der Hersteller oder Lieferant kann auch eine unverbindliche Preisempfehlung aussprechen, aber er darf keine Mindestpreise, Festpreise oder Höchstrabatte vorschreiben oder vereinbaren.
Noch eine gern gestellte Frage, die ich jetzt auch schon öfter hören durfte. Darf ein potenzieller Interessent, darf der so angeschrieben werden, also via E-Mail, darf ich den einfach so auf meine Angebote hinweisen?
Das muss ich jetzt schon wieder verneinen. Das ist auch in der Tat ein Klassiker unter den Abmahnungen. Also leider werden beim Versand von Newslettern und Werbemails gerne immer wieder Fehler gemacht. Vielleicht zum Grundsatz, der Versand von Werbemails bedarf immer der Einwilligung des Empfängers. Das gilt im Übrigen auch für SMS, Messenger-Dienste wie zum Beispiel WhatsApp. Also falls keine Einwilligung erteilt wird, handelt es sich eigentlich um eine wettbewerbswidrige Handlung, die kann dann abgemahnt werden. Wichtig bei jeder Einwilligung, sie muss freiwillig sein, also nicht schon im Bestellvorgang irgendwie den Hinweis auf so eine Werbemail geben und das dann schon als Pflichtfeld abhaken oder in so einer Einwilligungs-Checkbox selber das Häkchen setzen. Das ist keine echte Einwilligung, sondern der Verbraucher muss das Häkchen selbst setzen. Und die Einwilligung muss jederzeit widerrufen werden können. Also beim Abfragen nach der Einwilligung auch an derselben Stelle schon auf das Widerrufsrecht hinweisen.
Sicher gibt es auch da Ausnahmen, oder? Also ich nehme an, da gibt es bestimmt einen Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder der Dienstleistung, wenn man dann die E-Mail-Adresse schon erhalten hat, zum Beispiel im Rahmen der Bestellung im Online-Shop.
Ja, du sprichst da eine wichtige Ausnahme an. Jetzt greifen wir aber dafür noch mal ein bisschen in die juristische Trickkiste. Also folgender Fall. Der Kunde bestellt im Webshop und da gibt er ja im Bestellvorgang auch seine E-Mail-Adresse an. Wenn er das macht und bestellt tatsächlich etwas, also er hat etwas im Webshop dann gekauft, dann darf ich ihn mit der E-Mail-Adresse kontaktieren, ja, und eigene Leistungen, meine eigenen Produkte aus dem Webshop damit bewerben. Aber das bedarf noch zwei weiterer Voraussetzungen. Zunächst mal, bei Erhebung der E-Mail-Adresse muss der Kunde darauf hingewiesen worden sein, dass er jederzeit dieser Werbe-E-Mail widersprechen darf. Und zweite Voraussetzung, bei jeder weiteren Werbemail muss ich auch nochmal darauf hinweisen, dass er dieses Widerspruchsrecht hat. Wenn das nicht passiert, ja, also insbesondere natürlich, wenn im Bestellvorgang diese E-Mail-Adresse nicht abgefragt wird oder der Hinweis auf das Widerspruchsrecht nicht gegeben wird, dann brauche ich wieder die Einwilligung für die Werbemail. Du siehst, das ist schon etwas komplexer, woran man alles denken muss und sind schon ein paar Voraussetzungen.
Das stimmt. Dankeschön. So, dann fasse ich nochmal zusammen. Erstens, es muss eine Ware gekauft worden sein. Zweitens, es wird eine ähnliche Ware beworben. Interessant in dem Zusammenhang ist vielleicht eine Tabelle des Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württemberg, der dort ähnliche Waren aufgeführt hat. Was eine ähnliche Ware ist. Drittens, der Unternehmer muss eigene ähnliche Waren bewerben, also nicht Werbung machen für die Produkte oder Leistungen von Dritten. E-Mail-Adressen dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Und last but not least, der Hinweis aufs Widerspruchsrecht.
Ja, vielen Dank nochmal für deine Zusammenfassung. Da darf ich vielleicht nochmal ergänzen. Also diese Tabelle mit den ähnlichen Waren und Dienstleistungen des Landesdatenschutzbeauftragten, das findet man auch auf der Webseite der Datenschutzbehörde, dort im Tätigkeitsbericht von 2019 auf Seite 123, wer das nochmal nachlesen möchte.
Könnte denn der Händler einen Gutschein versenden? Und davon hat ja dann der Kunde auch was. Das wäre doch bestimmt eine gute Alternative.
Ja, natürlich kann ein Gutschein versendet werden, auch per Mail, aber auch hier nicht ohne vorherige Einwilligung.
Ja. Wie nicht? Schon wieder noch eine Einwilligung, da auch für einen Gutschein?
Ja, also wenn der per Mail versandt wird, ja. Okay. Warum? Was wundert dich dran?
Na, ein Gutschein ist ja in dem Sinn ja nichts Schlechtes für den Kunden und auch nicht für den Verkäufer.
Ja, weil der Kunde was bekommt. Oder?
Ja, genau.
Ja, schon. Aber die Mail ist ja eine Werbung. Also sprich, die soll den Kunden ja animieren, was zu kaufen, auch mit Gutschein. Also darum geht es ja, dass man diese E-Mail halt nicht ohne Einwilligung verschicken darf, weil die halt so einen Werbecharakter hat. Also das liegt daran, dass der Werbebegriff im deutschen Recht halt sehr weitreichend definiert wird. Darunter fällt halt jede Maßnahme, die der Absatzförderung dient. Und der Gutschein soll ja einen gewissen Kaufanreiz bieten. Ja, und ist jetzt kein rein altruistischer Gedanke, wenn ich es mal so vorsichtig formulieren kann. Jetzt könnten wir aber auch wieder natürlich auf die bereits vorher erwähnte Bestandskundenausnahme abstellen. und sagen, der Kunde, der bei mir schon bestellt hat, dem kann ich ja doch einen Gutschein per Mail zusenden. Grundsätzlich möglich, aber eben, naja, wieder nur dann, wenn alle vorher genannten Voraussetzungen vorliegen. Ja, also das war das, was du ja nochmal zusammengefasst hattest. Ja, also es muss sich also wieder um eine ähnliche Ware handeln. Ich muss wieder auf das Widerspruchsrecht hingewiesen haben, schon bei Erfassung der Mailadresse. Und ja, gerade jetzt in der Praxis gab es halt auch schon Rechtsprechung, die halt so einen Gutschein daran hat scheitern lassen, wenn er sich halt nicht auf ähnliche Waren bezogen hat, ja, sondern dann wurde halt ein Gutschein unter Verweis auf die gesamte Produktpalette gegeben. Aber natürlich kann der Händler seiner Lieferung auch einen Gutschein beilegen, ne, zum Beispiel ins Paket oder auch auf der Webseite oder im Webshop halt separat anbieten, ja, zum Beispiel einen Gutscheincode, der dann bei der Bestellung verwendet werden kann.
Okay, aber jetzt ich muss nochmal zurück zu den Gutscheinen. Kannst du denn rechtlich was zu den Rabattgutscheinen sagen?
Rabattaktionen sind natürlich beliebte Verkaufsförderungsmaßnahmen und sind auch zulässig. Also ein Preisnachlass ist ja auch ein schönes, in Anführungszeichen, Geschenk, ja, dient der Kundenbindung, kann eine Win-Win-Situation sein. Aber dabei ist natürlich anzugeben, worauf sich der reduzierte Preis bezieht. Also auf einzelne Artikel, bestimmte Kategorien von Produkten oder aufs ganze Sortiment. Also im Webshop kann der reduzierte Preis im Bestellprozess abgezogen werden, zum Beispiel wenn ein bestimmter Bestellwert erreicht werden muss oder es wird während des Bestellvorgangs ein Rabattcode eingelöst. Man darf aber nicht auf jeden Gegenstand Rabatt geben. Also bei Tabakwaren, Arzneimitteln, Büchern und E-Books sind die ja gesetzlichen Preise einzuhalten. Oder besser gesagt halt, da gibt es ja eine Preisbindung. Okay, ja, da kann ich nicht von abweichen. Über die Höhe des Rabatts muss natürlich auch im Rahmen des Angebots informiert werden. Beispielsweise 5 Euro geschenkt oder ein Prozentsatz, zum Beispiel 25% auf Damenmode. Oder 2 zum Preis von 1. Es muss auch klar gemacht werden, worauf sich der Rabatt bezieht und ob es Einschränkungen gibt und ab wann der Rabatt gewährt wird. Zum Beispiel ein Rabatt auf einen bestimmten Artikel, eine bestimmte Bestellmenge oder erst, wenn ein bestimmter Bestellwert erreicht wird oder kombinierbar, wenn man einen weiteren Artikel dazu kauft. Das alles muss der Kunde schon bei Vergabe des Gutscheins mitgeteilt bekommen. Also am besten in räumlicher Nähe zu der Rabattaussage, so dass der Kunde zwangsläufig mit der Nase drauf stößt, also dass er so darüber stolpert. Leitwort für den Händler sollte immer die Transparenz des Angebots sein. Vielleicht noch ein kurzer Exkurs dazu. Bis Mai 2022 sind noch neue EU-Richtlinien mit Neuerungen zum Onlinehandel und Wettbewerbsrecht in deutsches Recht umzusetzen. Und darin ist unter anderem auch vorgesehen, dass bei Preisangaben, bei Rabattaktionen künftig der niedrigste vorherige Preis anzugeben ist, der innerhalb der letzten 30 Tage für das Produkt bestanden hat. Ja, ich muss also immer nochmal angeben, was in diesem Zeitraum der vorherige niedrigste Preis gewesen ist.
Okay, also zusammenfassend sollte man sich also dann folgende Fragen stellen. Wie lange kann der Gutschein eingelöst werden, für welche Produkte und welche Ausnahmen gelten? Und natürlich auch sicherstellen, dass der Gutschein technisch eingelöst werden kann. Übrigens, also mir fällt jetzt ein, es kam jetzt schon, ja, häufiger wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber ab und zu eine E-Mail mit, sorry, bei der letzten Bestellung ist Folgendes schiefgelaufen, hier bekommst du einen 5% Gutscheincode für deine nächste Bestellung. Wie sieht es denn damit aus?
Ja gut, ich meine, es ist ja erstmal schön, wenn du das kriegst, ja.
Ja, das stimmt.
Da scheint bei dir oft was schief zu laufen.
Ich habe in letzter Zeit definitiv häufiger bestellt. Aber jetzt fällt mir bei Rabatt noch was ein, dass es ja nicht nur per Gutschein machen kann, sondern man kann da einfach auf reduzierte Preise anbieten, oder?
Da hast du recht. Da fällt mir eigentlich gerade ein oder auf, dass du hier sehr, sehr, sehr oft recht hast und dass du immer kurze Fragen stellst und ich dann immer lange Antworten geben darf, weil das ist jetzt auch wieder so. Weil ist schon wichtig, ja, vielleicht noch ein paar Worte zu verlieren zur Werbung mit reduzierten Preisen, also oft bekannt als durchgestrichene Preise oder Stadtpreise. Ja, also wenn dann steht, dann ist der Preis durchgestrichen oder es steht halt da vorher so und so viel Euro,
danach
oder Stadt, ja, vorher so und so viel Euro, jetzt halt ein reduzierter Betrag. Ja, also der Kunde muss immer genau wissen, worauf sich der durchgestrichene Preis bezieht. Also zum Beispiel auf einen ehemaligen Verkäuferpreis, eine aktuelle bzw. ehemalige unverbindliche Preisempfehlung oder einen Konkurrentenpreis. Also der höhere Preis, der herabgesetzt wurde, der muss zuvor auch überhaupt mal ernsthaft verlangt worden sein. Es geht also nicht, dass der Preis absichtlich unrealistisch hoch angesetzt wird, um ihn anschließend durch eine Preissenkung attraktiver zu machen. Die Preissenkung darf jetzt auch nicht so lange zurückliegen, dass die Aktualität dieser Reduzierung quasi nur vorgeschoben wird. Genaue Zeitvorgaben gibt es aber dafür gesetzlich jetzt auch nicht. Das ist dann wieder die berühmte Einzelfallbetrachtung in der Rechtsprechung. Ein Beispiel: Das Landgericht Wiesbaden hat mal bei einer solchen Preisgegenüberstellung beanstandet, dass eine Preisreduzierung 12 Wochen unverändert im Internet vorhanden war. Der Kundenkreis darf halt erwarten können, dass eine Preisreduzierung erst kürzlich vorgenommen wurde und damit eben auch noch einigermaßen aktuell ist und nicht unverändert mindestens 12 Wochen schon besteht. Das ist dann eben keine, sagen wir mal vorsichtig, vorübergehende Preissenkung mehr. Aber das ist, wie gesagt, eine einzelne Entscheidung gewesen. Kommt da immer auf die Umstände des Einzelfalls an, die Art der Ware oder Dienstleistung, die Marktsituation. So pauschal lässt sich das jetzt nicht sagen.
Okay, vielen Dank. Immer wieder tauchen jetzt auch mal noch Fragen auf zur richtigen Preisauszeichnung. Kannst du denn zum Abschluss des Podcasts noch ein paar wichtige Hinweise geben?
Ja, klar. Also bei Preisen gilt die sogenannte Preisangabenverordnung. Diese regelt die Art und Weise, wie die Preisangabe bei Waren zu erfolgen hat. Also zum Beispiel, dass Preise einschließlich der Mehrwertsteuer auszuzeichnen sind. Das gilt sowohl für den klassischen Einzelhandel sowie für den Onlinehandel und nur gegenüber Endverbrauchern, also nicht für Geschäfte zwischen Unternehmen. Preise müssen dem jeweiligen Angebot eindeutig zugeordnet werden können, leicht erkennbar und deutlich lesbar sein. Also es soll vermieden werden, dass sich jetzt der Kunde die Preise erst mühsam aus eventuell mehreren Bestandteilen zusammenrechnen muss oder gar beim Anbieter erfragen muss. Und natürlich gerade jetzt im Onlinehandel, da sind also die Preisangaben möglichst immer direkt bei dem Produkt selbst anzugeben. Also noch bevor der Artikel in den Warenkorb gelegt wird. Und es hat sich dann in der Praxis durchgesetzt, dass man da auch den Preis inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten angibt. Beispiel 789 Euro inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich 3 Euro Versand. Also ich muss immer den Endpreis angeben, deswegen inklusive Mehrwertsteuer plus die Versandkosten. Und da ist das in der Praxis meistens so, dass man dann auf die Versandkosten dann verlinkt, dann irgendeine Unterseite hat.
Oder eine Tabelle dann, wo das aufgeführt ist.
Wo das alles aufgeführt ist. Und bei Produkten, die mengenmäßig angeboten werden, also nach Länge, Volumen oder Gewicht, ist der sogenannte Grundpreis anzugeben. Das ist also der Preis je Mengeneinheit. Den gibt man dann halt an pro Kilogramm, pro Liter, pro Meter oder pro Quadrat oder Kubikmeter. Mhm.
So, damit sind wir dann auch schon am Ende des diesmaligen Podcasts angelangt. Wir verweisen gerne, die auch nochmal zusätzlich lesen möchten, auf weitere Informationen auf der IHK-Webseite, auffindbar im Menü und dort unter dem Reiter Recht und Steuern. Wer möchte, darf auch gerne unseren Rechts-Newsletter abonnieren. Darin veröffentlichen wir auch immer wieder Hinweise zu Veranstaltungen im Online- und Wettbewerbsrecht.
Ja, dann bleibt mir auch erstmal nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Ja, hat auch Spaß gemacht
mit dir. Auf jeden
Fall. Und ja, vielleicht hören wir uns mal wieder in einem Podcast.
Vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.